VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Herr Kessler, bitte zur Bühne. Herr Kessler, bitte. Einen schönen guten Tag. Ich fange einfach schon mal an, während sich Herr Kessler, der aber pünktlich erschienen ist, sich hier noch durch die Menge arbeitet. Super, dass so viele Leute da sind. Freue mich sehr. Mein Name ist Wolfgang Tischer von literaturcafé.de und hier ist mein erster Gesprächspartner Florian Kessler. Es wird wieder eine ganze Reihe spannender Themen geben, die das literaturcafé.de in Kooperation mit der Messe hier auf die Bühne bringt. Also nachher um 16.30 Uhr beispielsweise noch Peter Stamm. Aber auch, wer das eher Unterhaltende mag, haben wir natürlich hier auch Dora Held zu Gast. Also hier tut sich einiges auf dieser Bühne. Jetzt aber wollen wir sprechen über das Thema, was ist ein guter Text? Gibt es noch gute Texte? Und Florian Kessler ist seit Anfang 2015 mittlerweile sozusagen Lektor und das nicht irgendwo, sondern sicherlich bei dem aktuell mitliterarischsten Verlag, dem Hansa Verlag. Und zumindest in gewissen Kreisen, den literarischen Kreisen bekannt geworden, ist er mit einer Debatte, die er losgestoßen und angestoßen hat, nämlich ein Artikel, den er in der Zeit veröffentlicht hat, das war 2014, bevor er selbst am Lektorentisch saß, mit dem schönen Titel »Lassen Sie mich durch, ich bin Arztsohn«, der, ich bitte ihn am besten mal selbst, was damals kritisiert hat an dem aktuellen Literaturbetrieb und an den Texten.
Oh, das ist eine schwierige Frage, weil ich damals versucht habe, ganz schön viele Sachen in einen einzigen Text zu packen. Und der Titel sagt das ja schon, lassen Sie mich durch, ich bin Arztsohn. Es ging auch um mich, es war eine Art biografischer Text. Und es hat erzählt, wie ich überhaupt in den Literaturbetrieb hineingeraten bin. Also wie ich in die Lage kam, dass ich große Artikel in der Zeit schreiben durfte, wie ich später dann Lektor werden konnte. Wie man überhaupt es schafft, durch diese Pforten hineinzukommen. Denn es gibt ja viele Autorinnen und Autoren und überhaupt Leute, die was mit Literatur machen wollen, die genau das nicht schaffen. Und ich habe damals dann polemisch behauptet, dass so viele Leute um mich herum, die in die Literatur hinein wollten, aus einer ganz bestimmten sozialen Schicht kamen, aus einem ganz bestimmten Milieu. Ich habe das festgemacht an den Kreativschreibstudiengängen, die es in Leipzig und in Hildesheim und in Biel gibt, wo ja sehr, sehr viele Funktionäre des Literaturbetriebs, aber auch sehr viele Autoren rauskommen. Und da habe ich gesagt, das sind alles eigentlich Kinder aus der besseren Mittelschicht. Die waren davor so in der Theater-AG. Die Eltern sind wahrscheinlich so nette 68er gewesen. Die ist ganz toll, wenn die Kinder ein bisschen sich in die Kunst begeben. Und dann habe ich gleichzeitig gesagt, nur die können sich's leisten, denn es ist halt wahnsinnig riskant, Autor werden zu wollen oder Literaturschaffender. Denn ganz, ganz viele bleiben ja hart auf der Strecke. Kennt jeder, der, keine Ahnung, freie Schauspieler, freie Kritiker, freie Autoren in seinem Freundeskreis hat. Einfach ist das in den allermeisten Fällen überhaupt nicht. Und deswegen ist das nur ein ganz bestimmtes Milieu, das die Ressourcen von woanders bekommt, dass ich das überhaupt trauen kann. Das war so ein Aspekt. Gleichzeitig habe ich auch davon gesprochen, dass es immer noch schwieriger wird, denn gleichzeitig verändert sich der Buchmarkt ja. Und vor 10, 20 Jahren konnten viele Autoren noch von Sachen leben, von denen sie heute nicht mehr leben können. Da gab es den Rundfunk noch ganz stark, Verträge wurden ganz anders gestaltet und vor allem waren Spitzentitel noch nicht so wichtig. Durch diese Zuspitzung des Buchmarktes wird es immer schwieriger für die Mehrheit der Autoren ein gutes Einkommen zu haben, denn nur noch ganz wenige einzelne Autoren sehr, sehr erfolgreich werden, richtig hoch in den Bestsellerlisten kommen, viele aber viel kleiner sind. Das Feld wird also immer prekärer und das sieht man natürlich in ganz vielen anderen gesellschaftlichen Feldern auch, aber bei der Literatur kann man das auch mal sagen. Und das habe ich gesagt und es hat dann tatsächlich eine Feuilleton-Debatte erzeugt, weil wahnsinnig viele Leute es wahnsinnig schrecklich fanden, dass man jetzt plötzlich über soziale Bedingungen von Literatur redet, weil man ja immer nur über die Kunst an sich reden soll. Und deswegen bin ich sehr froh über diese Debatte gewesen, weil ich es ganz gut finde, wenn man auch über Bedingungen von Kunst redet.
Und hast du in gewisser Weise für mich, der ich das auch immer sehr kritisch sehe, wenn man nach Klagenfurt und bei diesen Wettbewerben schaut, dann sieht man solche Lebensläufe natürlich auch. Und dann liest man eben, studierte in Leipzig, studierte in Hildesheim literarisches Schreiben. Und dann stellt man sich schon die Frage, ist das jetzt alles das genormte Feld? Ist es alles das Langweilige? Ist es die Berlin-Mitte-Literatur, wo über das Leben in der WG gesprochen wird, das langweilig und wo nichts Neues mehr kommt? Wie ist es denn das jetzt, wenn man bei Hansa sitzt? Was für Texte kommen denn da? Sind es tatsächlich die Absolventen, die sagen, hier, ich habe schon einen Preis gewonnen, habe da studiert, bin ausgebildet, ich kann das?
Also in meinem Artikel klang das tatsächlich so, als würde ich auch so sagen, ach Gott, diese Institutsprosa, alles immer das Gleiche. Das war aber wahrscheinlich schon zu dem Zeitpunkt, als ich es geschrieben habe, falsch. Denn es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Beispiele. Ich glaube, Institutsprosa, das ist ja ein ganz häufiger Holzhammer-Vorwurf gegen eine bestimmte Art von junger Literatur, dass die alle gleich schreiben würden, das kann man wirklich nicht richtig nachweisen. Das stimmt einfach nicht. Ich glaube, es ist eher das Gegenteil. Eigentlich haben wir so etwas, ich habe das in dem Artikel genannt, Distinktionsbingo. Distinktion ist ja, dass man immer einen Unterschied machen will, dass man anders schreiben will. Und eigentlich stehen junge Autoren ja vor allem in der Konkurrenz, dass sie eben irgendwas Neues beweisen müssen. Die müssen zeigen, dass sie anders schreiben als andere. Wenn jemand kommt und man sagt, ach, das ist wieder wie Judith Herrmann, dann will kein Mensch das ja veröffentlichen. Sondern es muss eigentlich sein, es ist ein bisschen wie Judith Herrmann, aber das und das ist hieran neu. Kunst muss ja immer irgendwas mit dem Neuen zu tun haben. Und das kann man immer angucken, wie das passiert. Und da kann man jetzt auf die eine Art und Weise sagen, wenn ich mir die Manuskripte im Verlag angucke, schon sehr viel, wo ich mir irgendwie denken konnte, dass die jetzt ungefähr das machen. Also wenn jetzt sehr viele sehr erwartbare Romane zum Thema Flucht und Migration kommen, dann denke ich halt, okay, da haben die sich jetzt gedacht, das ist das Thema der Stunde. Gerade das ist furchtbar genormt und langweilig. Andererseits gibt es dann wieder einzelne Texte genau zu so einem wichtigen Thema, die Erwartungen durchbrechen, die anders sind. Und deswegen passiert beides. Es gibt schon immer sehr viel erwartbare, sehr langweilige Literatur. Aber das Tolle an Literatur ist ja, dass es jedes Mal auch Ausnahmen gibt. Und nach denen muss man suchen.
Und gibt es immer wieder die Aussage, vergesst es ohnehin, an den Verlag was zu schicken. Das bringt nichts, das unverlangt Eingesandte. Wie ist es nun tatsächlich, konkret beim Hansa Verlag? Was für Texte schaust du dir an? Ich meine, du bist auch unterwegs in Klagenfurt und bist dort, denke ich, auch mal auf der Suche, vielleicht nach neuen Gesichtern. Woraus rekrutieren sich denn die neuen Hansa-Autoren und wie viel davon sind überhaupt neu?
Ja, sehr gute Frage. Und das ist ja auch gerade hier, haben wir gerade schon drüber gesprochen, hier an diesen Messeständen interessant, weil hier auch viele Self-Publisher und so weiter sind, die dann ja ganz häufig sagen, die Verlage und so weiter, die sind doch schön doof, die sind so elitär, die wollen nur ihre eigenen Sachen machen und so weiter, die lassen sich gar nicht überraschen von dem Großartigen, was da außen geschieht. Und da würde ich jetzt mal sagen, nee, das ist nicht die einzige Funktion von Literatur. Literatur kann durchaus auch elitär sein. Also ganz, ganz vieles, was kommt, gucke ich mir tatsächlich nur sehr, sehr kurz an, guckt sich teilweise nur die Assistenz an, weil man einfach wahnsinnig viel bekommt, was einfach nach unseren Kriterien nicht interessant ist, was nicht wichtig ist. Das kann ja gerne andere Zukünfte haben. Das ist ja ganz toll, dass es inzwischen auch Self-Publisher und so weiter gibt, dass es viele verschiedene Wege zum Glück gibt. Aber im Verlag ist es so, dass es sehr bestimmte Codes und Interessen gibt, nach denen die ganze Zeit gesucht wird. Und da gehört ganz sicher dazu, dass dieser Literaturbetrieb wichtig ist, dass Leute sich kennen, dass es ein ganz feinmaschiges Netz gibt von Anerkennung, dass man dann weiß, ah, der Preis und das hat noch dazugehört und diese Funktion und so weiter. Und deswegen ist der häufigste Fall, wie neue Autoren in einen Verlag kommen, ist, dass man sie tatsächlich schon kannte, dass die sich irgendwie bahnte es sich an. Langsam hat es sich rumgesprochen, dann kommt ein Agent mit dem Text oder man hört, es war im Wettbewerb oder so. Das ist ein Netz von Selektionen, die hintereinander kommen.
Aber negativ wird immer, wie gesagt, ja, das ist so ein Inzuchtbetrieb und wenn du da nicht drin bist und wenn du da nicht den kennst und eben, wenn du nicht studiert hast in Hildesheim, kannst du es vergessen.
Genau, also das soll man ruhig auch kritisieren, das stimmt ja zum Teil. Wenn es nur so wäre, wenn die Scheuklappen riesig wären, dann wäre es fürchterliche Inzucht. Andererseits hat jeder Verlag ja auch das natürliche Interesse, dann doch den tollen Fang zu machen und was Tolles zu finden. Deswegen, wir kämpfen quasi die ganze Zeit mit den Scheuklappen, die wir irgendwie auch aufhaben müssen. Und wir versuchen ja schon, darüber hinweg zu gucken. Aber man kann die Scheuklappen nicht ganz abbekommen, weil es einfach ein wahnsinniges Angebot von Texten gibt. In Deutschland, wie viele Millionen Menschen leben hier? 80, 81 Millionen. Und ich habe immer das Gefühl, 82 Millionen von ihnen schicken die ganze Zeit Texte an die großen Verlagshäuser.
Und haben diese unverlangt Eingesandten bei Hansa überhaupt eine Chance? Also, oder guckt die, wie du sagst, die Praktikantin an und dann schon mal weg?
Also ich muss dazu sagen, die Assistenz, die sehr, sehr gut ist und einen guten Blick hat, guckt sie an. Also es wird jetzt nicht einfach sofort in die Tonne geworfen oder so. Aber es ist tatsächlich so, der Wolfgang Matz, der große Lektor in der deutschsprachigen Literatur, der schon seit 30 Jahren im Verlag ist, sagt, er hatte ein einziges Mal in seinem Leben ein Manuskript, das wirklich von vollkommen außen kam und bei dem er sofort dachte, das muss doch was sein. Ein häufigerer Fall ist, dass ich dann jemandem schreibe und sage, ich glaube, das ist nichts, aber mach doch mal weiter, melde dich doch mal wieder. Und darum geht's ja auch. Das ist dann nämlich der Anfang des Literaturbetriebs, dass plötzlich Kontakte sich anbahnen, dass es irgendwie eine Verbindung gibt, dass es langsam so einen Fluss von Informationen gibt und so weiter, wodurch sich was verändert. Die Leute, die ganz für sich schreiben und dann was schicken, das ist meistens hat das was Extraterrestrisches. Das ist, wird unter ganz anderen Bedingungen gemacht, als unter denen, nach denen Verlage denken.
Also, wo fange ich an? Doch in Hildesheim studieren?
Nee, auch da gibt es wirklich sehr, sehr viele Wege zum. Ich finde, Hildesheim und Leipzig und diese Studiengänge sind auf jeden Fall was Tolles, weil das ist wunderbar. Wer will denn nicht, wenn er 20 ist, in eine wahnsinnig tolle Kunsthochschule gehen, wo alle die ganze Zeit nur über Kunst sprechen? Man wäre ja verrückt, irgendwas anderes auf dieser Erde tun zu wollen. Aber auch viele andere Wege sind gut. Und eine sehr gute Veränderung der Literatur in diesen Jahren ist ja, dass sie irgendwie diverser wird. Also, dass immer mehr Leute mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und dann doch auch aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten und so weiter kommen und auch irgendwie rein theoretisch mitspielen können. Und deswegen ist es immer wieder auch interessant, wenn jemand kommt, der gerade eben nicht in so einem Ort studiert hat, sondern von ganz woanders plötzlich kommt und sagt, hey, ich mach doch auch was damit.
Nun hast du schon gesagt, es gibt Moden, die kommen, meistens zu spät, weil die Verlage eine gewisse Vorlaufzeit haben. Das heißt, jetzt Flucht und Migration ist dann vielleicht in einem Jahr schon wieder durch oder sonst wie. Das heißt, ein Verlag muss gewisserweise auch ein bisschen weit, sozusagen ein bisschen schon weiter denken als das, wo die Autoren glauben, das wäre jetzt in, weil es einfach eine Zeit lang braucht. Du hast gesagt, ein Text muss irgendwie anders sein, aber was wäre denn aktuell etwas, wenn du das so prototypisch beantworten kannst, wo du sagst, ja, das werden wir so in einem Jahr oder so erleben.
Ja, das ist ja gerade das Tolle und wahnsinnig reizvoll an dieser Frage, dass sie nicht zu beantworten ist. Denn das Tolle, das kommt wirklich immer wie Manna vom Himmel. Es ist immer, man kann es einfach nicht ahnen. Aber in dem Moment, in dem es da ist, sagt jeder sofort, klar, das ist es. Das ist die Sache. Und eigentlich sind Verlage beschäftigen sich ja mit so einer Art Trenddiagnostik. Die versuchen die ganze Zeit, Trends zu spüren, so Hypes zu spüren, was in der Luft liegt. Und das Hochinteressante ist, dass das schon relativ gut geht, aber die richtig aufregenden Sachen, die kommen immer von woanders. Und deswegen ist das Allerwichtigste für Verlage, dass sie eben sehr, sehr offen sind und sich auch nicht zu sehr einschränken. Also ich finde immer Verlage ziemlich hässlich, wenn man die Vorschau aufblättert, wo man das Gefühl hat, die wollen gerade nur Stimmung abgreifen. Das geht nur darum, aktuell zu sein, weil dann ist es immer gerade nicht aktuell, sondern dann ist es immer von vorgestern.
Self-Publishing ist natürlich auch Thema und natürlich hier Thema und das ist natürlich eher genregetrieben. Zumindest die erfolgreichen Self-Publishing-Autoren sind, ich würde mal sagen, fast ausschließlich Genre-Autoren, ohne jetzt das irgendwie qualitativ werten zu wollen. Welche aktuellen Auswirkungen hat es denn auf einen Verlag wie Hansa? Ist das eher was, wo er sagt, wir sind kein Drömer Knauer oder kein Heine Verlag, ist für uns weniger interessant oder gibt es da Verknüpfungspunkte?
Ja, also manchmal mache ich das, mir macht das nicht so Spaß, weil das einfach nicht die Literatur ist, die mich interessiert, dass ich so bei Amazon die ersten 100 bestverkauften Bücher in solchen Bereichen durchklicke und dann jedes Mal furchtbar leide und denke, mein Gott, es gibt doch auch so viel anderes, geht doch woanders hin. Aber das ist völlig in Ordnung natürlich, das ist einfach eine Tendenz und es ist ja ganz toll, dass es mehr Ventil und mehr Möglichkeiten gibt. Aber für höher literarische Verlage, wie zum Beispiel Hansa, ist es ganz sicher kein Weg. Es gibt aber eine kleine Sache, die wir in der Richtung probieren. Wir haben so etwas gegründet, die Hansa-Box. Das ist ein E-Book-Only, das wir viel schneller produzieren. Verlage haben ja immer wahnsinnig lange Zeiten. Und wir wollten auch gerne was ausprobieren, wo man einfach eben mit diesen Möglichkeiten arbeiten kann, die das Netz bietet. Dass man sehr, sehr kurzfristig Texte macht, dass man auch kürzere Texte macht, dass man Texte einfach auf eine sehr schnelle, einfache Art vertreiben kann. Und das machen wir jetzt zurzeit. Das hat nicht gewaltige Zahlen oder so, aber es ist schon ganz gut, sich da ein bisschen zu tummeln, weil da einfach viel geschieht und das was sehr Schönes ist.
Dennoch ist meine Antwort tatsächlich immer, wenn zu mir Leute kommen und sagen, ja, aber ich lese nun mal keine Romance oder keine Fantasy, wo finde ich denn auch andere Arten von Literatur? Und dann sage ich da meistens doch, da guck doch mal eher bei Hansa oder auch bei S. Fischer, also eher bei diesen Verlagen rein. Also glaubst du, dass Self-Publishing irgendwann auch mal so einen Bereich etablieren könnte? Oder ist das sogar, wo man sagt, naja, da brauchst dann doch die Verlage und die Lektoren in den Verlagen, die was anderes hochheben?
Also ich kenne mich wirklich nicht so gut aus mit den Bedingungen von Self-Publishern und wünsche ihnen einfach das Allerbeste. Aber ich glaube, das Letzte, was ich darüber gelesen habe, war, dass ja die zurzeit erfolgreichsten Self-Publisher in Deutschland längst auch zurückgreifen auf professionelle Lektorate, auf Gestaltung und so weiter. Was ganz lustig ist, da bildet sich eigentlich so ein Schattenmarkt heraus, der das Beste aus beiden Welten miteinander vereint. Und ehrlich gesagt stelle ich mir das schon vor. Es ist einfach völlig klar, es ist ein wahnsinniger Luxus und ein wahnsinniger Vorteil und großartig, wenn es irgendeine Institution gibt, die bereit ist, ein halbes Jahr lang ununterbrochen mit dem Autor über sein Manuskript zu reden, auf jede SMS mit einer panischen Frage zu Kapitel 7 zu antworten und so weiter. Schlecht und dumm für die Autoren kann das ganz sicher nicht sein. Und wenn ich da im Hansa-Verlag sitze, wo 200 Leute arbeiten, dann ist das schon eine sehr, sehr gute Vorstellung. Das scheint mir schon um Qualität zu gehen, wenn sehr, sehr viele Leute sich bemühen, ein Kunstwerk herzustellen gemeinsam. Und es gibt bestimmt auch andere Wege, aber diesen Weg sollten wir wirklich hochhalten. Und deswegen finde ich Verlage wirklich was Wichtiges und Schönes.
Nun gibt es die zweite Debatte, die es ja dann auch noch gab zum Thema, ja, aber gehen nicht diese literarischen Titel zurück? Es gibt die Preise, die sich meistens so sich gegenseitig zugeschoben werden. Ein Autor, der mal den Preis erhalten hat, der sitzt ein Jahr drauf dann in der Jury von diesem Preis und gibt es dann einen anderen Autor. Und dann kennt man den Redakteur und von dem Feuilleton X und Y und der kennt wieder den. Wir erleben es ja auch, dass man so den Eindruck hat, es kommen plötzlich so Autoren, Ronja von Rönne aktuell, die überall sind, die Hype sind, wo man sich fragt, ist das gemacht? Wie siehst du denn auch mit der aktuellen, ich sag mal, Krise der Zeitungen, die Feuilletons, die zum Lifestyle-Teil werden, wie siehst du dann eine Veränderung, dass es literarischere Titel, und ich will es gar nicht qualitativ sehen, sondern eher auch inhaltlich vom Genre und Nicht-Genre, dass die es irgendwie schwerer haben, künftig überhaupt wahrgenommen zu werden?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es gibt ja tatsächlich so etwas wie eine Krise der Öffentlichkeit, dass Öffentlichkeit einfach viel schwerer herzustellen ist. Und da ist ein total wichtiger Baustein, dass Zeitungen eben nicht mehr so eine große Rolle spielen können, weil es ganz, ganz viele andere Wege gibt, Informationen auszutauschen. Aber eben dann nicht mehr einen, der eine große gemeinsame Öffentlichkeit erreichen kann. Und ein ähnlicher Fall ist dann eigentlich auch dieser allmähliche, absehbare Wegfall vieler Buchhandlungen, wo es ja auch so gemeinsame Orte gab, wo viel verschiedene Literatur vorgestellt werden konnte. Ganz anders, als das auf einer Verkaufsplattform meistens der Fall ist. Und das wird es in Zukunft eindeutig schwerer machen für schwerer wahrgenommene Literatur, für die es eben früher Foren gab. Das ist so. Aber ich glaube, da gibt es nur eine Maxime und das ist, dass man natürlich das trotzdem probieren wird und gut probieren wird und dass es gelingen wird. Es gibt immer wieder genau das Gegenteil auch. Es gibt unglaublich komplexe, großartige Literatur, die dann doch großes Publikum findet. Die Menschen wollen ja wissen und denken und lesen und deswegen mache ich mir trotzdem überhaupt keine Sorgen. Ich finde nur, wir müssen unsere Gefechte gut fechten.
Also mit solchen Reihen wie der Hansa Box auch irgendwie präsent zu sein, auch im E-Book-Markt Dinge auszuprobieren, kürzere Texte auszuprobieren, günstigere Texte auszuprobieren. Ich meine, so ein Hansa E-Book ist in der Regel ja doch nochmal etwas teurer als der 2,99-Titel von einem Self-Publisher.
Ja, das stimmt. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was mit diesem Preis ist, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist. Ich habe persönlich das Gefühl, es ist immer noch billiger als zumindest hier auf der Messe Kaffee. Und deswegen finde ich das eigentlich immer noch richtig, weil das ja Texte sind, für die auch wieder wirklich viel gearbeitet wurde und gemacht wurde. Und ich glaube nicht, dass wir in so eine Dumping-Spirale gehen sollten, dass wir sagen wollen, wir wollen etwas Gutes, wir wollen etwas für Literatur tun. Und deswegen soll jetzt alles wie kostenloses, für mich ist das auch eine Entwertung. Ich finde es schon wichtig, dass gute Gegenstände auch gut bezahlt werden. Und das hängt auch wieder mit dem, was ich am Anfang gesagt hatte, zusammen. Nämlich, dass es ja auch eine wahnsinnige Gefahr der Prekarisierung von Autoren gibt. Dass es eine Selbstausbeutungsspirale ist. Wenn alles immer billiger wird und am Schluss freut man sich nur noch über Like-Zeichen auf Facebook oder so, davon kann sich halt niemand den Kaffee hier leisten. Und deswegen müssen wir das bewahren, dass wir Sachen durchaus qualitativ hochwertig und auch einigermaßen teuer halten. Mhm.
Blicken wir nur mal ein bisschen so ins Hansa-Lektorat. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viel Lektoren gibt es da? Wie viele Autoren betreust du? In welchem Stadium der Buchentstehung?
Ja, also es gibt ein Sachbuch, es gibt ein internationales Lektorat und es gibt ein deutschsprachiges Lektorat. Da sind wir zu dritt. Das ist eben Wolfgang Matz, der schon seit einigen Jahrzehnten das macht und der viele große Namen der Literaturgeschichte der letzten Jahrzehnte betreut. Und jetzt sind neu dazugekommen Martin Korditsch und ich. Und wir teilen uns das so ein bisschen auf. Er war vorher bei Dumont Lektor. Und wir haben einerseits natürlich den Auftrag an uns selber, dass wir neue Stimmen dazu holen wollen, dass wir da was neu dazugeben wollen und auch mit vielleicht etwas jüngeren Augen auf andere Ästhetiken achten und so weiter. Das andere ist aber, dass Verlage wie Hansa oder auch Suhrkamp oder so ja immer noch sehr werktreu sind, was sehr, sehr schön ist. Wir haben viele Stammautoren im Verlag und es war zum Beispiel für mich so, dass ich viele Autoren auch übernommen habe, die schon viel länger im Verlag sind. Das ist eine sehr schöne Aufgabe, weil das einfach in so einem Haus mit so einer Tradition auf so eine Art und Weise mitzumachen und da solche Autoren überhaupt mitbekommen zu können, das ist wirklich was, das war für mich ein Geschenk.
Also wie viele Autoren sind es sozusagen, die du...
Zurzeit betreue ich jetzt, ich bin jetzt eben im zweiten Jahr da, ich betreue glaube ich 7 Autoren und das ist auf jeden Fall ein Luxus, wenn man viele Konzernverlage und größere Verlage anguckt, die einen völlig anderen Durchlauf haben, die da wirklich, also auch überhaupt nicht schlecht, aber wo es einfach eindeutig schneller gehen muss. Wir probieren das schon jetzt zum Beispiel im Moment. Ist es so, dass ich im Herbst ein einziges Buch betreue, an dem ich sehr viel arbeite. Das ist von Raoul Schrott, ein Versepos, das 900 Seiten umfassen wird. Und da bin ich jetzt, ich denke, eigentlich mache ich ein Dreivierteljahr schon viele andere organisatorische Sachen, aber das ist das einzig richtig große Projekt. Und das finde ich schon wertvoll. Das wird kein Buch werden. Ich nehme nicht an, dass es zu Hunderttausenden verkauft werden wird. Aber ein Verlag wie Hansa sollte genau solche Bücher auch mit aller größtmöglichen Liebe und Hingabe machen und das versuchen wir.
Da gehört ein gewisser Teil Idealismus auch dazu. Ne? Hansa ist jetzt kein Konzernverlag, es gibt sicherlich auch Controller, das nehme ich jetzt zwar an, aber das muss man sich natürlich auch leisten wollen. Das klingt ja fast so ein bisschen jetzt schon idyllisch, noch die gute als auch so Quersubventionierung, da gibt es den bekannten Bestseller-Autor und auf der anderen Seite kommt der junge Newcomer, der dann ein bisschen von den Umsätzen auch mitfinanziert wird. Klingt ein bisschen idyllisch für mich.
Ja, aber für so einen Verlag wie Hansa ist das genau der Anspruch. Und das ist aber, man muss jetzt sofort dahinter sagen, damit will ich auch überhaupt nicht sagen, dass alles andere nicht idyllisch oder idealistisch oder so etwas wäre. Es gab mal im letzten Jahr einen tollen Artikel von dem Journalisten Eckhard Knörrer, in dem er über den Literaturbetrieb geschrieben hat und dann vor allem beschrieben hat, dass da tatsächlich keine Korruption herrscht, aber natürlich ein paar Leute sehr, sehr wichtig sind, Trends setzen können, dass es schon ein Geflecht ist und dass man das auch immer wieder kritisieren muss. Also ganz viel an dieser Literaturwelt ist kritikfähig. Und dann hat er aber die schöne Pointe in dem Artikel, die ich sehr, sehr gut finde, dass er am Schluss sagt, aber trotzdem ist es eine Szene, in der man eigentlich keine Menschen trifft, die Idioten sind oder die was Böses wollen, sondern es sind Idealisten. Und das gilt, glaube ich, für alle Verlage und für alle Sektoren und so weiter. Leute, die sich dafür entschieden haben, nicht in der Waffenindustrie oder so zu arbeiten, sondern tatsächlich was mit Literatur zu machen, stehen schon mal erstmal wirklich auf der guten Seite, denke ich. Und eigentlich überall wird, glaube ich, versucht, das Beste rauszuholen. Es gibt halt ganz häufig tatsächlich in großen Konzernen oder so gibt es völlig andere Bedingungen, unter denen man was noch tun kann. Und ich bin sehr froh, an einer Stelle arbeiten zu können, wo man eben zum Beispiel Lyrik noch hochhalten kann.
Was würdest du ansonsten sagen, ist jetzt also mit einer der größten Fehler, den die Autoren machen? Also wir haben schon gesagt, also unverlangt einzusenden bringt fast nichts. Was sind denn so weitere K.O.-Kriterien, wo du eher sagst, ist nicht?
Ja, also das erste Wort, das mir einfiele, wenn ich über viele dieser unverlangten Manuskripte nachdenke, aber überhaupt über viele Manuskripte, die man bekommt, ist privat. Das kommt mir oft vor wie so Privatangelegenheiten. Man hat einfach häufig das Gefühl, dass das Leute sind, die selber gar keine Gegenwartsliteratur lesen, die überhaupt vielleicht manchmal sogar wenig Literatur lesen, die überhaupt einfach nicht daran interessiert sind, was eine gegenwärtige Ästhetik bedeuten könnte. Und damit haben sie nun mal zu tun, denn sie wollen in ein gegenwärtiges Feld hinein. Und ganz häufig ist es tatsächlich so, egal ob da Dramolette eingeschickt werden oder riesige Romane oder Koch-Haikus, immer ist es das Gleiche, dass man das Gefühl hat, eigentlich ist es ein Tagebuch, das hier geführt wird. Das hat jemand nur für sich getan und mit diesen einen komischen Gedanken, dass es irgendwie einen hochhebt, wenn man Schriftsteller sein darf. Und das scheint eben in Deutschland sehr, sehr Common Sense zu sein, dass das was Wunderschönes ist. Aber ich finde es eigentlich noch viel schöner, wenn man sich auch ein bisschen damit beschäftigt, was eigentlich Gegenwartskunst bedeutet, was da überhaupt los ist. Und deswegen sollten die Leute vielleicht tatsächlich ab und zu ein Feuilleton lesen, Perlentaucher lesen, sich in Diskussionen einmischen, an Sachen beteiligt sein und vor allem Romane und Bücher und Gegenwartsliteratur lesen. Alles andere ist wirklich unverständlich.
Also meine letzte Frage wäre jetzt an dich. Was würdest du jetzt aktuell, ich hoffe, du kannst das im Stegreif, was würdest du aktuell sagen, ist so ein Buch, was dich so zuletzt tatsächlich, muss kein Hansa-Titel sein, gerne auch von einem anderen Verlag, wo du sagst, das ist tatsächlich ein Roman, der für dich anders und herausragender war?
Ja, also an diesem Vormittag ist es ja völlig klar, ganz kurz vor Verleihung des Preises. Ich finde schon, dass der neue Roman von Heinz Strunk der Roman sein sollte, der jetzt auch gleich den Preis bekommt, weil das einfach ein wahnsinniger Text ist. Das ist ein großer, deutscher, deutschsprachiger Roman. Das ist ein derartig schwarzes Buch, das auf eine ganz bestimmte Weise so ein einziges Milieu und ein Soziotop beschreibt und daraus aber so viel ablesen lässt. Und man erfährt so viel darüber, woher dieses Land eigentlich kam. Das spielt ja Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, aber man merkt diese unendliche Traumatisierung und diese unglaubliche, was das für Figuren sind. Die sind alle wie Versehrte und das in der unglaublichen Sprache. Und wenn man dann denkt, dass der davor für mich immer eher abgestempelt war als ein lustiger Autor oder so etwas, ist das ein wahnsinniger Weg und wirklich ein Werk, das bleiben wird. Und deswegen drücke ich ihm gerade beide Daumen.
Wir hätten sogar noch 4 Minuten und ich gucke jetzt tatsächlich mal, also 1-2 Fragen, wenn sich Leute trauen, jetzt immer diesen Kreis, könnten wir tatsächlich noch zulassen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier, kann ich, aber wir haben da sogar ein Mikro. Da hinten ist ein Herr, der eine Frage hat. Dann machen wir noch 2 Fragen, ne? Wenn wir hier schon. Jetzt sagen Sie kurz, wer Sie sind und genau.
Hallo, ich bin Ignacio aus Spanien. Eine Doppelfrage, und zwar an den Herrn. Wahrscheinlich haben Sie viel gelesen. Sie sind Lektor bei diesem Verlag und Sie müssen wahrscheinlich viele Manuskripte lesen. Finden Sie nicht, dass in der heutigen Literatur, nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa, zu viel getötet wird? Also das ist eine Doppelfrage. Erstmal die Frage, ob Sie nicht meinen, dass zu viel getötet wird in der Literatur, in den Büchern. Und zwar, ob Sie nicht meinen, dass hinter diesem Verbrechen eigentlich ein Mangel an Talent ist. Also viele Romane werden so verkleidet oder werden so verkauft. Man versucht irgendwie eine Handlung, eine Drama zu entwickeln mit vielen Töten und somit glaubt man einfach etwas Großartiges geschrieben zu haben. Meinen Sie nicht, dass die große Herausforderung in der Literatur nicht ist, Spannung ohne Verbrechen zu schaffen?
Also Inhalt statt Effekt.
Danke. Also ich glaube, wenn Sie das so ganz allgemein fragen, bin ich erstmal nicht Ihrer Meinung, weil da fällt mir sofort ein, ähnlicher Vorwurf gibt es ganz häufig ans Theater, dass gesagt wird, warum müssen die alle immer nackt sein oder so. Und ich finde, Kunst darf alles, wenn es gut gemacht ist und wenn es einen Sinn hat und so weiter. Und deswegen, ich wünsche mir gerne viele furchtbar brutale, gute Todesfälle in Romanen. Aber
der Tod zweite, ist gut, wenn er gut gemacht ist.
Genau, ja, okay. Gute Tode wollen wir. Aber der zweite Punkt war, dass sie, glaube ich, auf ein bestimmtes Genre anspielten und auf sowas so Fitzek-artig, so Krimi, Thriller und so weiter, wo ja auf jeden Fall definitiv der Blutpegel immer höher steigt und überhaupt der Gewaltpegel und das ist ja tatsächlich Wahnsinn ist. Und da denke ich tatsächlich, das ist schon interessant und man kann auch darüber nachdenken, was für eine Gesellschaft sowas geschrieben wird und die Leute sich sowas reinziehen, weil es ja echt reiner Splatter ist. Andererseits ist ja auch immer eine interessante Sache am Buchmarkt, dass es sind eben Trends und sie verändern sich auch. Und ich glaube eigentlich gerade, dass es jetzt wieder anders werden wird. Ich glaube, die großen, interessanten Romane der letzten Jahre in dem Bereich waren eher sowas wie Gun Girl oder Girl in the Train, die genau anders vorgehen, die subtil sind, die psychologisch sind und so weiter. Und die auf jeden Fall nicht ganz so viele abgeschnittene Ohren und Füße und so weiter auslegen, wie das davor. Und deswegen, das korrigiert sich schon immer von selbst. Ich habe da immer nicht so große Angst. Ich finde, man sollte keine Angst vor Literatur haben. Es kann einfach viel passieren und das korrigiert sich eigentlich von selbst. Das ist Diskurs.
Zumal man sagen muss, Sebastian Fitzek war ja im letzten Jahr hier und das waren fast nur weibliche Fans hier. Also
ja, vielleicht sagt das alles was vor allem über Frauen.
Auch, Gut, ich war, nein, aber es ist erstaunlich auch, wer manchmal was liest. Man hat, ja, okay. So, nun sind wir aber doch, also vielen Dank für die Frage. Florian Kessler ist nicht gleich weg zur Preisverleihung, ist glaube ich ein bisschen später auch dann, also, oder, aber noch hier für Fragen. Bitte keine Manuskripte in die Hand drücken. ich danke ganz, ganz herzlich für die tollen Einblicke und auch für die tollen Statements. Florian Kessler, Lektor beim Hansa Verlag.
Danke, danke.
Und danke Ihnen auch fürs Kommen. Und wie gesagt, 16.30 Uhr, würde mich freuen, wieder hier, dann Peter Stamm auf der Bühne. Bis dann, tschüss.
VoiceRepublic.com, home to the spoken word.